NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Juli 1889. Die erste Ausgabe des Wall Street Journal erscheint.
Kein Hubkonzert, keine Benzinwolke, kein Endlosstau von Yellow Cabs. Es geht vergleichsweise gemächlich zu im New York der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Die berühmte Aktienbörse an der Wall Street, die New York Stock Exchange, ist zu diesem Zeitpunkt zwar schon fast 100 Jahre alt, aber noch weit entfernt von den heute geläufigen Bildern mit hektisch gestikulierenden Händlern, flimmernden Bildschirmen und leuchtenden Laufbändern, die verwirrende Zahlen und Buchstabenfolgen anzeigen. Heute gibt es ein Überangebot an Daten, ein Information Overkill. Damals war es eher das Gegenteil, so der Finanzexperte Lars Hamich.
Eines der Hauptprobleme in dem Finanzmarkt früher war, dass es keine wirklichen Informationen gab. Keiner wusste eigentlich genau, was es jetzt war, was es nicht war. Und dass ein Großteil der Handelsbewegungen oder auch der Kursbewegungen durch Gerüchte, Manipulationen entstanden sind.
Alle paar Jahre erschütterte eine Firmen- oder Bankenpleite die New Yorker Finanzwelt. Geldanleger erlebten, wie in wenigen Tagen ihr Vermögen vernichtet wurde. Broad Street 44. Zwei Blöcke von der Börse entfernt befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes ein kleines Nachrichtenbüro. Hier arbeiten drei junge Männer, die mit der gegebenen Situation nicht zufrieden sind und eine Geschäftsidee wittern. Nur Informationen, glaubwürdige, objektive Informationen, so ihr Credo, bringen Stabilität in das labile Finanzsystem. Zum Beispiel durch einen täglich neu gemessenen, nachvollziehbar errechneten Aktienindex.
Was damals, glaube ich, wichtig war und was auch die drei Herren dann gemacht haben, ist, eine neutrale Messlatte zu berechnen, an der man jeden Tag sagen konnte, der amerikanische Aktienmarkt ist heute so viel besser als gestern oder so viel schlechter.
Damit meint Lars Hamich jenen berühmten Aktienindex, der die Namen zweier Gründer des weltweit größten Anbieters von Finanznachrichten trägt und dessen Keimzelle das unscheinbare Parterrebüro in der Broad Street war. Das Gründertrio, das sind Charles Henry Dow, Edward Davis Jones und Charles M. Bergstresser. Drei Männer zwischen 25 und 33 Jahren, sehr verschieden im Temperament, aber einig in ihrem Ziel. 1884 wurde das Büro eröffnet und brachte einen regelmäßigen Textdienst heraus, den Customers Afternoon Letter. Darin verbreiteten Dow und Jones Nachrichten, aber auch Tratsch und Klatsch, den sie bei ihren Recherchen in den Straßen des Börsenviertels aufsammelten. 5 Jahre später wurde daraus eine Tageszeitung, deren Namen Charles Bergstresser bestimmte. Das Blatt sollte heißen wie die Geldmeile, um die sich alles drehte: The Wall Street Journal. Die erste Ausgabe am Montag, den 8. Juli 1889, kostete 2 Cent. Auf der vierspaltigen Titelseite warben mehrere Banken und Börsenmakler vom benachbarten Broadway für sich. Der erste Artikel trug die nicht gerade reißerische Überschrift: Die Märkte heute. Keine Fotos, keine Riesenlettern. Diese nüchterne Art des Journalismus pflegt das Wall Street Journal bis heute.
Es gibt einen sehr starken journalistischen Kodex und da geht es um die Zuverlässigkeit, dass also unser Ruf unter den Lesern am wichtigsten ist. Wenn wir etwas berichten, dann hoffen wir, dass die Leser das auch glauben.
Markus Walker ist Berliner Korrespondent des Wall Street Journals, einer von 750 Redakteuren, die rund um den Globus für das Journal arbeiten. Nicht ohne Stolz spricht er über die publizistischen Grundsätze der Zeitung.
Das Journal verkörpert altmodische journalistische Werte, die eigentlich bei allen guten Medien in erster Linie stehen sollten, wie Objektivität und Wahrheit und Fairness. Und diese Dinge sind wichtiger als Sensation. Und das sollte eigentlich bei allen Medien so sein.
In der Millionenstadt New York war das Wall Street Journal nicht die erste Zeitung. Das Boulevardblatt New York Post und die seriöse New York Times hatten bereits ihre Leser. Dow, Jones und Bergstresser störte das nicht, denn die drei Journalisten hatten eine andere Zielgruppe im Auge. An dieser Ausrichtung hat sich in 120 Jahren nichts geändert, sagt Hans-Joachim Kleinstäuber, Professor für Journalismus und Politik an der Universität Hamburg.
Das Wall Street Journal ist eine
Ausnahmezeitung. In den USA ist der Zeitungsmarkt eben von den allgemeinen, politisch berichtenden nationalen und lokalen Zeitungen geprägt. Und das Wall Street Journal ist die führende, man kann sagen, die einzige Wirtschaftszeitung, hat von daher eine Ausnahmestellung, ist international vergleichbar mit der Financial Times aus London oder mit dem Handelsblatt in Deutschland, mit dem das Journal übrigens auch eine Partnerschaft hat.
Nicht einmal die gegenwärtige Zeitungskrise in den USA scheint dem Wall Street Journal etwas anhaben zu können. Sinkende Auflagenzahlen und schrumpfende Anzeigeerlöse haben viele renommierte Zeitungstitel in US-amerikanischen Großstädten an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds oder bereits in die Pleite getrieben.
Und in dieser verheerenden Situation ist das Journal eine völlig gesunde Zeitung. Sie hat auch keine Auflagenverluste zu beklagen, im letzten Jahr sogar einen minimalen Zuwachs. Und das liegt eben an der ganz exquisiten Leserschaft dieser Zeitung, die vielleicht auch von der Wirtschaftskrise betroffen ist, aber nur marginal, und der gute Wirtschaftsinformationen viel wert sind. Und deswegen steht das Journal bestens da.
Mit 2 Millionen verkauften Exemplaren täglich ist das Wall Street Journal heute die Nummer 2 auf dem US-Markt hinter dem Boulevardblatt USA Today. Der durchschnittliche Wall Street Journal-Leser verdient 210.000 US-Dollar und hat ein Vermögen von 2,5 Millionen auf der hohen Kante. Damit es noch mehr wird, verbringt er durchschnittlich 65 Minuten pro Tag mit seinem Journal, sei es mit der Papierausgabe oder im Internet. Selbst dafür sind die Leser bereit zu bezahlen. Dem Wall Street Journal ist neben der Financial Times als einziger Tageszeitung auf der Welt gelungen, für das Lesen seiner Online-Ausgabe Geld zu kassieren.
Das liegt eben auch an der einzigartigen Klientel. Für die, die diese Zeitung lesen, in Papier oder online, spielt dieser Geldbetrag letztlich keine Rolle. Ihnen geht es um substanzielle Detailinformationen aus der Wirtschaft und die bekommen Sie besser in dieser Zeitung und Ihren Datenbanken als irgendwo sonst.
Diesen Nimbus hat sich das Journal in 120 Jahren konsequent erarbeitet. Immer wieder haben die Journalisten Skandale aufgedeckt und wurden dafür insgesamt 33 Mal mit dem angesehenen Pulitzerpreis ausgezeichnet. Zuletzt für die Berichterstattung über den amerikanischen Energiekonzern Enron, der jahrelang betrügerisch seine Bilanzen gefälscht hatte. Von diesem Prestige der seriösen Qualitätszeitung profitiert auch der Berliner Korrespondent Markus Walker bei seiner täglichen Arbeit.
Ich denke, wenn man bei einem sogenannten Leitmedium aus Deutschland arbeitet, hat man schnelleren Zugang beim Bundeskanzleramt etc., natürlich wenn man beim Spiegel arbeitet oder so, als irgendein Auslandskorrespondent. Aber unter Auslandskorrespondenten haben wir schon ein ganz gutes Renommee und einen Ruf, sodass es schon Türe öffnet. Also ich habe es bestimmt leichter, Interviews zu bekommen als viele andere Auslandsmedien.
Ein Vorstandsvorsitzender oder ein Bundesminister, der dem Wall Street Journal ein Interview gibt, weiß, dass er nicht nur eine sehr vermögende Leserschaft erreicht. Auch in politischer Hinsicht hat das Journal über die Jahrzehnte hinweg nie ein Hehl daraus gemacht, wo es steht. Der Hamburger Amerika-Experte Hans-Joachim Kleinstäuber.
Auf allen Meinungsseiten wird eine neokonservative Position vertreten, wie sie typisch auch von der Bush-Administration vertreten wurde. Das heißt Free Trade, extremer Individualismus, Geld ist gut. Und bei den konkreten Themen, zum Beispiel Guantanamo, hat die Zeitung Bush immer den Rücken gestärkt oder es wurde jahrelang abgestritten, dass es das Problem der globalen Erwärmung gibt.
Die konservativen Kommentare auf den Meinungsseiten sind das eine, die ausführlichen Hintergrundberichte und Reportagen aus aller Welt das andere. Beides macht das Image der Zeitung aus. Dazu braucht man Geld für gute Journalisten, viele Journalisten. Die Berliner Redaktion etwa wird vergrößert. Markus Walker, der im 6. Stock des Hauses der Bundespressekonferenz direkt gegenüber vom Reichstag sitzt, bekommt demnächst 2 weitere Kollegen. Denn die Berichterstattung mit eigenen Reportern aus allen Teilen der Welt soll ausgeweitet werden. Der 36-jährige Deutsch-Engländer hat genügend Themen.
Ich schreibe zurzeit, jetzt wenn wir zum Beispiel Deutschland nehmen, natürlich über die Bundestagswahl und den Wahlkampf, der schon begonnen hat, über die Rezession und was das bedeutet. Und ein wichtiger Teil von unserer Philosophie ist, dass man über die Dinge schreibt, nicht nur, indem man mit Vorstandschefs spricht oder mit Ministern, sondern auch mit echten Menschen in Anführungszeichen. Das heißt, Ich versuche zu zeigen, was die Rezession für die Bürger eigentlich bedeutet. Jetzt unter den neuen Eigentümern wird so etwas auch aufgebaut.
Der neue Eigentümer, von dem der Reporter spricht, heißt Rupert Murdoch. Er gilt mit seinem alle fünf Kontinente umspannenden Netz von Verlagen, Filmgesellschaften, Radio- und Fernsehstationen als der mächtigste Medienunternehmer der Welt. Im August 2007 bezahlte der in Australien geborene Amerikaner mehr als 5 Milliarden US-Dollar für die Dow Jones-Gruppe und kann seitdem auch das renommierte Wall Street Journal als Flaggschiff dieser Gruppe sein eigen nennen. Diese großartige Zeitung, die Nummer 176 in seiner Blattsammlung, sei das Geld wert, verkündete Murdoch damals stolz.
We feel it's worth this. This is the greatest newspaper in America, one of the greatest in the world.
Schillernd ist nicht nur das Privatleben des heute 78-Jährigen, der mit drei Ehefrauen 5 Kinder hat. Schillernd sind auch seine Blätter. Mit Sex and Crime, mit prallen Frauen und dicken Schlagzeilen macht er sein Geld. Ganz im Gegensatz zum Wall Street Journal mit seinen staubtrockenen Wirtschafts- und Finanznachrichten. Horrorszenarien machten die Runde, was Murdoch wohl mit dem ruhmreichen Journal anstellen würde. Passiert ist nichts, findet der Hamburger US-Medienkenner Hans Kleinstäuber.
Die Visionen, dass das jetzt zu einem Boulevardblatt werden könnte, haben sich überhaupt nicht erfüllt. Und ich denke, Murdoch ist auch zu klug, um zu wissen, dass er ein erfolgreiches Konzept, und das stellt das Journal dar, dass er das hier in Frage stellt, bloß weil er in anderen Bereichen eine ganz andere Richtung fährt.
Verglichen mit dem früheren Erscheinungsbild ist das Journal doch etwas moderner geworden. Murdoch hat diesen Prozess beschleunigt. Farbfotos und anschauliche Grafiken auf der Titelseite, früher undenkbar. Murdoch baute den Politikteil und die Kommentarseiten aus und drängte die einst dominierenden Rubriken Wirtschaft und Finanzen weiter nach hinten im Blatt. Und in der Wochenendausgabe findet man nun auch Lifestyle-Themen wie Reisen und Wohnen, Gesundheit und Essen, Mode und Autos. Auch der Berliner Korrespondent Markus Walker ist erleichtert, dass die Befürchtungen nach dem Murdoch-Einstieg nicht eingetroffen sind. Die hohen journalistischen Standards blieben unangetastet.
Was sich geändert hat, ist vielleicht weniger Akzent auf längere Reportagen, mehr auf Schnelligkeit und Nachrichten. Denn Murdoch glaubt, dass diese sehr langen, ausführlichen Reportagen, für die wir traditionell bekannt sind, ein Format sind, das heutzutage die wenigsten Leute lesen, weil einfach die Menschen keine Zeit mehr haben, um 2000 Wörter zu lesen in einer Zeitung. Das heißt, alles muss etwas kürzer sein, alles muss schneller sein.
Rupert Murdoch weiß, die Marke Wall Street Journal mit dem Kernblatt in den USA, den Schwesterausgaben in Europa und Asien sowie dem kostenpflichtigen Online-Dienst zu schätzen. Vielleicht hat der rastlose Medienunternehmer aber auch erkannt, dass Veränderungen nicht per se zum Besseren führen müssen. In einem Porträt des australischen Fernsehens über ihn sagte Murdoch mit Blick auf die Zukunft seines Medienimperiums:
Es sind schon viele große Firmen den Bach runtergegangen, weil es keine Großaktionäre gab. Dann reichen ein oder zwei schlechte Jahre und die Piranhas von der Wall Street kaufen einen auf und die Firma wird von jemandem anderen übernommen. Möglicherweise richtet dieser sie zugrunde, vielleicht macht er es aber auch besser. Natürlich kann man sagen, dass hier die Kräfte des freien Marktes am Werke sind. Ich glaube, dass eine stabile Leitung für ein Medienunternehmen viel wert ist.
Dass der konservative Haifischunternehmer die Piranhas von der Wall Street geißelt, ist nicht ohne Ironie. Denn es ist ja gerade sein Wirtschaftsflaggschiff, das diese Raubfische täglich mit Nachrichten füttert und noch gieriger macht.
Wenn Sie zum Beispiel als Investor überleben wollen im Dschungel des Wirtschaftslebens, dann ist es schon sehr wichtig, dass Sie das Journal lesen, weil es viele Detailinformationen bietet, die Sie brauchen, um Ihr Kapital anzulegen oder an der Börse zu arbeiten.
$2 kostet die Wall Street Journal-Ausgabe heute an einem Wochentag. Für $2 pro Tag setzt Rupert Murdoch das fort, was die Gründer Dow, Jones und Bergstresser mit 2 Cent begonnen haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an die Geschichte der Tageszeitung The Wall Street Journal, die am 8. Juli 1889 erstmals erschienen ist. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den italienischen Komponisten Ottorino Respighi.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.